Blondhörig. Die Lifestyle-Show mit den Genies unserer Zeit. Aus dem Globana Village. Von der Ladies Academy. Hier ist Diana Schell.
Heute mit der großartigen Beate Sander, Börsencoach und Berater, Autorin von über 50 Büchern. Und wir haben ja eben schon in unserer YouTube-Show Blondhörig ganz viel über Sie, liebe Beate Sander, privat erfahren, was Sie so antreibt, wie Sie zu der Frau geworden sind, die Sie jetzt sind. Erste Tipps gab es auch schon so für Einsteiger an der Börse. Christiane Henschel natürlich auch mit dabei.
Hallo.
Wir werden jetzt also, liebe Frau Sander, ein wenig konkreter noch werden können. Und da freue ich mich sehr, dass wir jetzt diese 30 Minuten hier im Podcast haben. Unbedingt aber auch in die YouTube-Show, möchte ich für alle nochmal sagen, die uns jetzt nur hören, reingucken. Jetzt hier also Teil 2 unseres spannenden Interviews mit Frau Sander. Liebe Frau Sander, wir haben hier auch Presse im Haus und da kam so eine ganz interessante und spannende Frage. Na Mensch, was macht denn die Frau Sander mit ihrem Geld? Sie haben gute 2 Millionen, das durften wir ja schon erfahren. Was tun Sie mit Ihrem Geld?
Also dieses Geld ist für mich eigentlich nur die Bestätigung, dass ich das, was ich tue, ordentlich mache. Das ist vor allen Dingen eben Bücher schreiben, Vorträge halten, Hoch-Tiefmut-Strategie. Aber das Geld selber, das gebe ich mehr dann aus für die Kinder, für die Enkel, dass ich da was mache und dass die auch ein ordentliches Erbe haben. Also das Geld jetzt auszugeben, ist nicht meine Sache.
Also wir sind ja hier auch im Modezentrum, im mitteldeutschen Modezentrum. Ja. Sowas wie Mode ist Ihnen so ziemlich egal, oder?
Ja, leider muss ich sagen. Also allmählich, wo ich so alt bin, gucke ich dann schon eher drauf, dass ich sage, wenn ich irgendwo auftrete, will ich ordentlich angezogen sein. Gut. Jetzt ist es mir wichtig, früher war es mir vollkommen egal.
Liebe Christiane, was sagst du? Sie sieht doch gerade top aus, oder?
Ja, absolut. Vor allem, das könnt ihr alle jetzt gar nicht sehen. Sie hat jetzt deine Jacke an.
Ja. Gerade von Bräuninger eingekleidet, ja. Liebe Frau
sieht
Sander.
Sehr, und es sehr, steht sehr schick Ihnen aus, ja.
Wollen wir nochmal bitte zurückkommen auf Ihre jetzt schon zweimal angesprochene Hoch-Tief-Mut-Strategie.
Genau.
Bitte erläutern Sie das mal. Was ist das?
Also im Grunde genommen ist das Folgendes. Dazu habe ich auch Börsensprüche gemacht. Breit gestreut, nie bereut. Oder kein Fluch, sondern Segen. Langfristig anlegen. Und dahinter steht immer, meide die gefährlichen 4. Euphorie, Panik, Angst und Gier. Das ist so der Grundgedanke. Und wenn es interessiert, würde ich dann durchaus mal so die wichtigsten Schritte dazu kurz sagen.
Sehr, sehr gerne. Also da sind jetzt viele sicher ganz Ohr, Frau Sander.
Also, dass ich jetzt sage, ich kaufe nicht 3 Aktien, wenn ich kein Geld habe, würde ich lieber ETFs kaufen. Also ich muss im Laufe der Zeit möglichst viele Titel haben. Es können ruhig 50 Aktien sein. Wenn jemand eine gute Merkfähigkeit hat und er hat Zeit und Lust und Geld, können es auch 100 Aktien sein. Aber Hoch-Tief-Mut-Strategie geht nicht mit 3 oder 4 oder 5 Aktien, weil man dann auch die besten, mit denen man richtig Geld verdient, dann auch nicht drin hat. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass ich nicht zu wenig Geld in der Aktie reinstecke. Also jetzt nicht 50 Euro oder 100 Euro.
Was empfehlen Sie?
Ich habe gesagt, solange man wenig Geld hat, habe ich immer gesagt, 1000 Euro sollen das schon sein. Wenn es riskante Werte sind, die man mal beimischt, so ein bisschen Spekulationsblut, habe ich dann vielleicht auch mal da. Dann können es auch mal 500 sein, aber für die richtige Anlage über 1000. Und als ich dann 500.000 hatte, da habe ich gesagt, jetzt ist so der Maßstab im Durchschnitt 1200. Und jetzt, seitdem ich die 2 Millionen habe, erstmals war das tatsächlich an meinem 82. Geburtstag, da habe ich gesagt, jetzt lege ich im Durchschnitt 1500 oder 1600 an. Wenn eine Amazon dann 1900 kostet, dann kaufe ich die natürlich auch. Und wenn ich jetzt Samsung sage, okay, eine kostet 800, zwei kosten 2000, dann nehme ich eben auch 2. Nicht? Aber generell sage ich mal, das ist jetzt wichtig. Das nächste ist, dass ich diese Aktien möglichst immer behalte. Warren Buffett, die Ikone, sagt, ich kaufe nur Aktien, die ich bis zum Lebensende behalten will. Und das sage ich auch, nur wenn ich mich irre und wenn ich einen Fehler mache. Dann könnte es sein, dass ich die komplett verkaufe. Aber die Hoch-Tief-Mut-Strategie bedeutet hoch-tief. Also wenn Aktien ganz oben sind, dann mache ich mal einen Teilverkauf. Das mache ich aber im Normalfall auch erst dann, wenn die Aktie mindestens 100% gestiegen ist, sodass ich, wenn ich da jetzt ein Drittel verkaufe, muss das, was noch übrig sind, noch mehr wert sein als vorher. Also verkaufen nur bei hohen Gewinnen, nicht? Und nie alle. Meine besten Rennpferde bleiben immer am Stall. Das ist wichtig. Und wann kaufe ich? Nicht, wenn die Aktien am teuersten sind, was die meisten Leute machen. Wenn sie es nämlich nicht täten, würden die Kurse ja dann nicht gerade steigen. Sondern, dass ich sage, ich kaufe gute Aktien, wenn sie unten sind.
Das heißt also, wenn jetzt beispielsweise, wir sind ja jetzt gerade auf dem chinesischen Markt, natürlich durch diesen schlimmen Virus.
Ja,
gerade
Corona.
Coronavirus, genau so ist es. Wäre es doch jetzt wahrscheinlich gut, in eben chinesischen Märkten oder in chinesische Firmen zu setzen.
Ja, das war sogar zum Anfang, als die Corona anfing, waren die Kursstürze richtig groß. Und da habe ich das natürlich auch gemacht. Ich wusste, durch diese Lungenkrankheit, durch das Corona-Virus, würde zum Beispiel der ganze Markt, der jetzt zum Beispiel mit Tourismus zusammenhängt, da haben wir zum Beispiel Booking.com, können wir da sagen, TUI können wir da nennen. Da können wir natürlich auch die Lufthansa nennen, die ganzen Fluglinien. Aber natürlich dann auch zum Beispiel im Modesektor, wenn Leute Geld haben, dann gehen die gern einkaufen. Aber die Chinesen gehen jetzt auch nicht gern ein, dass sie sagen, ich gehe jetzt möglichst gar nicht raus, nicht? Und dann leiden diese Branchen. Und da konnte man wirklich eine Samsung, wo ich einen Teilverkauf gemacht hatte in der Woche vorher, mit 1.006 Euro verkauft habe, konnte ich jetzt plötzlich für 880 nachkaufen. Und dann habe ich mir natürlich zwei gekauft für 880, die jetzt auch schon wieder 1.020 kosten. Und genauso ging das auch hier mit Booking.com. Die konnte ich mir dann wirklich ganz günstig kaufen, ist jetzt auch schon wieder gestiegen. Umgekehrt sind manche aus dem Biotech-Sektor dann auch wieder nach oben, weil man gesagt haben, ja, die jetzt zum Beispiel für AIDS, also sagen wir mal, Therapien haben für AIDS wie Gilead, die haben da so etwa 50 Wirkstoffe. AIDS zum Beispiel, Kombinationstherapie verbunden mit Grippeimpfstoff, das könnte auch wieder was werden. Und da sind solche Aktien nach oben gegangen. Umgekehrt auch all das, was zum Beispiel Mundschutz betrifft, Gesichtsschutz, Kleidung und dann natürlich auch, die Chinesen bauen ja das Kliniken noch und nöcher.
Und dass schnell man, auch noch.
Ja, blitzschnell, also nicht so lahmarschig, wie es bei uns oft ist, sondern richtig schnell. Und da sind natürlich auch Klinikausrüster und solche. Und da kann man einerseits eben auch Gewinne machen, wenn man so einen Titel hat. Und andererseits konnte man sehr, sehr günstig einsteigen. Aber jetzt hat man sich auch schon wieder an dieses Virus gewöhnt, sodass die Kurse gegen alle Wahrscheinlichkeit, die man erst gedacht hat, sogar weiter steigen, als dass sie jetzt in den Keller stürzen.
Darf ich mal eine vielleicht böse Frage stellen? Ich meine, wenn man sowas hört mit Virus und dann in den entsprechenden Märkten investiert, es gibt ja die Investmentbanker zum Beispiel, die auf Umweltkatastrophen, und eigentlich sind wir bei Katastrophen auch ja durchaus bei Gesundheitskatastrophen, das ist ja vergleichbar, wenn auch was anderes, aber irgendwie trotzdem vergleichbar. Hat man da nicht auch ein schlechtes Gefühl irgendwie, wenn ich jetzt spekuliere, weil da etwas Schlechtes passiert ist?
Also erstens betrachte ich das jetzt nicht als Spekulation, sondern ich sage dann auch wieder, wenn ich jetzt die Aktien kaufe, die niedrig bewertet sind und die gute Sachen machen, wie Samsung, dann brauche ich doch kein schlechtes Gewissen haben, weil Samsung gerade, wie gesagt, bei Verpackungen jetzt nur noch auf Papier und Pappe geht, nicht mehr auf Kunststoff. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe auch eine Adidas, kriege ich jetzt günstiger, dann sage ich, dieses Geld, was ich jetzt bei Adidas jetzt reinstecke, kann Adidas also auch wieder investieren. Und Adidas macht jetzt auch etwas, was nachhaltig ist, nämlich aus Fischernetzen, die man massenweise ins Meer geworfen hat, als Fischer keine Zuschauer hatten, die holt man jetzt raus. Und da kann ich sagen, ich muss überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Und ich muss es sowieso mal nicht haben. Ich verhau ja jetzt nicht mein Geld, was ich ausgebe. Ich denke ja gar nicht daran, dass ich mir jetzt eine Villa kaufe, sondern ich sage, mit 82 Jahren kann es genauso bescheiden bescheiden weiterleben wie bisher. Und da unterstütze ich lieber meine Enkel und meine Kinder und mache auch das eine oder andere Ehrenamt dann, was ich mir leisten kann, dass ich das dann auch mache. Aber Geld verprassen tue ich nicht. Schlechtes Gewissen habe ich auch nicht.
Frau Sander, was halten Sie von Kryptowährung?
Gar nichts. Also man kann die machen, aber ich mache es nicht. Ich bin eben kein Spekulant und ich bin da auch kein Fachmann. Also wenn man mich darüber fragt, dann sage ich, da fragt Leute, die das mögen und die da dann auch einen großen Kompetenzkreis haben. Hier bin ich der blutige Laie und Anfänger, weil ich es persönlich ablehne.
Okay, aber wäre es möglich oder denkbar, dass man Ihre Strategie adaptieren könnte?
Ja, also diese Strategie, die kann jeder übernehmen, wenn er praktisch sich eben an diese Grundsätze hält. Langfristig anlegen, breit streuen, nicht unter 1000, praktisch einkaufen zu niedrigen Kursen, halten. Verkaufen zu langen. Und aber die besten Rennpferde bleiben im Stall. Und wenn er dann nicht die drei größten Fehler macht, zum Beispiel jetzt ja nicht auf die Idee kommen, dass man jetzt, wenn Crash käme, irgendwann kommt natürlich ein Crash. Und wenn wir nicht die Null- und Strafzinspolitik hätten, hätten wir schon längst einen Crash. Jetzt sagt natürlich mancher, Mensch, was soll ich denn machen, wenn ich jetzt meine Million ausräume? Dann müsste ich ja Strafzinsen zahlen. Ich wäre ein Vollidiot, wenn ich das machen würde. Das ist auch mit dem Grund, dass wir noch gar keinen Crash haben. Aber dann sage ich natürlich, wenn jetzt mal ein Crash kommt, er kommt irgendwann, todsicher. Okay. Man weiß nur nicht wann.
Haben Sie in etwa so ein Gespür? Wird es dann auch ein paar Jahre sein
das
oder
noch 10
Jahre weg?
Ich habe keine Glaskugel und jede Prognose ist eigentlich ein Zufallsgenerator. Es ist spannend, es ist unterhaltsam. Aber es hat eigentlich keinen realen Wert.
Aber wie ist man da jetzt gewappnet, wenn Sie auch sagen, es kommt definitiv ein Crash irgendwann?
Natürlich kommt der irgendwann. Da mache ich auch nichts anderes als jetzt, dass ich sage, ein Crash ist gut für Leute mit Mut. Und dann habe ich auch wieder die Strategie, die Hoch-Tief-Mut-Strategie, sagt dann, im Crash gehen die meisten Aktien runter. Okay, dann sehe ich zu, dass ich nachkaufe. Ja. Einige bleiben aber immer oben. Das ist in jedem Crash so gewesen. Im Crash 2000 bis 2003, im Crash 2008, 2009, in dem Dezember Technologie-Crash 2018, das ist jetzt die neue Vergangenheit, da waren viele Technologieaktien ganz runtergekommen. Aber umgekehrt war der ganze praktisch Immobiliensektor oben. Da konnte ich 10 Immobilienaktien Teilverkäufe machen und mir damit wieder welche nachkaufen. Und wenn jetzt ein Crash käme, wäre es ebenso wieder. Dann würden bestimmte Aktien runtergehen, das sind die meisten. Einige würden aber auch hochgehen, da wird man einen Teilverkauf machen. Unter Umständen habe ich natürlich dann, kommt drauf an, wann der Crash passiert. Wäre es im Mai, hätte man Glück, da kommen viele Dividenden, die legt man dann auch wieder in Aktien an, eine ganz klare Sache. Und ein paar, die jetzt richtig schlecht sind, die wird man dann auch raushauen, denn mit der Steuer, die ich bezahle für die Guten, praktisch Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag, den haben wir jetzt noch. Nicht? Bei mir wird er auch wahrscheinlich bleiben. Und dann eben auch noch Kirchensteuer, sind das 27% oder 28%. Und wenn ich jetzt eine Aktie unten habe, die ich auch nicht mag, dann würde ich sagen, ja, jetzt kann ich die verkaufen und kriege den gleichen Satz, den ich ans Finanzamt bezahle, auch wieder raus. So würde ich das jetzt mal sagen.
Liebe Frau Sander, haben Sie eigentlich so in Ihrer Zeit, die Sie jetzt schon selber an der Börse sind und das Geschehen ja auch wirklich richtig im Auge behalten, haben Sie da einen Unterschied möglicherweise gesehen, wie Frauen oder Männer an der Börse agieren?
Ja, also man kann sagen, ich könnte das mal mit einem Fußballspiel vergleichen. Also die Frauen spielen gegen die Männer. Die Frauen führen 1-0. Warum führen die Frauen 1-0? Weil sie nämlich vorsichtiger sind. Das ist für sie 1-0. Nicht? Aber umgekehrt, weil sie vorsichtig sind, haben sie eben sehr viel Geld in Sparbüchern. Und Sparbücher sind schleichende Kapitalvernichter. Man kriegt keine Zinsen und hat umgekehrt mit der Inflationsrate zu tun. Die Kaufkraft lässt nach. Die Männer dagegen zum Beispiel, die sind jetzt nicht vorsichtig, sondern die haben weniger Sparbücher und legen mehr Wertpapiere an. Also wird man sagen, jetzt schießen die Männer auch ein Tor. Mhm. Nicht für die Frauen, weil die vorsichtigen sind, weil sie nicht spekulieren. Die Männer, weil sie weniger jetzt praktisch in Sparbücher anlegen. Mhm. Okay, jetzt haben die Frauen aber eben das Problem, die sind vorsichtig, das ist gut, sie spekulieren nicht, aber eben das Sparbuch ist für sie nicht schlecht, also führen wieder die Männer. Die Männer, wie gesagt, die jetzt weniger Sparbücher haben, die machen dann aber wieder eher zocken. Wie der Uli Hoeneß zum Beispiel. Dafür sagt er ja sogar im Knast.
Absolut.
Ja. Und dadurch kriegen die natürlich auch wieder ein Gegentor und dann sagt man, es geht 2-2 aus. Für die Frauen spricht die Vorsichtigkeit, aber gegen sie spricht, dass sie zu sehr am Sparbuch kleben. Eigentlich ist ja Treue was Schönes, vor allen Dingen, wenn es in der Ehe ist und man treu ist, wunderbar. Aber wenn man jetzt immer diese Treue gegenüber nur dem Sparbuch hat, ist das gar nicht so toll. Und bei den Männern, dann sage ich immer, ihr seid risikofreudiger, ihr seid dominant. Das ist bei der Aktie ja oft auch recht gut, wenn ihr euch was traut. Aber lasst diese verdammte Zockerei. Macht nicht Hebel 3, Hebel 5, Hebel 10, Chinesen sogar Hebel fertig. Das muss nicht sein. Und ihr müsst auch nicht long, short und all dieses spekulative Zeug machen. Vor allen Dingen, wenn ihr dazu nicht das Geld und nicht das Wissen habt.
Man kann das alles auch wirklich sehr, sehr gut nachlesen in ihren Büchern. Ja? Also ich habe den Aktien- und Börsenführerschein bei mir zu Hause liegen und habe da zumindest schon mal diagonal reingeschaut. Man kann ihn aber wirklich sehr gut lesen. Und das ist, glaube ich, auch das große oder der große Verdienst von Ihnen, liebe Frau Sander, weil Sie machen das so verständlich, so klar, dass auch irgendwie jeder damit was anfangen kann. Oder ist Ihnen jemals mal jemand begegnet, der in Ihr Buch oder in eines Ihrer Bücher reingeschaut hat und gesagt hat, also Entschuldigung, ja, ich kann damit gar nichts anfangen?
Ja, da schrieb mal einer. Also die Frau, man merkt ja, wenn die Bücher schreibt, die muss ja schon fast 90 sein, denn die kann ja immer gar nichts, die kann auch kein Deutsch und die setzt noch ihre Bücher und vom Setzen versteht die mal gar nichts. Die macht auch ihre Grafiken selber und Grafen kann die schon mal gar nicht. Also,
ich glaube, da sind Sie an den Künstler geraten, oder?
Nein, an Todfeind geraten, weil ich russische Aktien empfohlen habe, weil die richtig viel Dividende bringen und richtig niedrig bewertet sind. Und der ist ein Trump-Freund und ein Putin-Feind und deswegen wollte er mir mal eins reinhacken. Aber als ehrlicher Mensch wollte ich eben sagen, ich habe so eine harsche Kritik gehört.
Okay. Zu dem Führerschein. Wenn ich diesen Führerschein machen möchte, das ist ja nicht in dem Sinn ein richtiger Führerschein. Also das heißt, ich muss keine Unterrichtsstunden nehmen, muss keinen Test ablegen.
Doch. Ah. Wenn der heißt Börsenführerschein, nicht, weil Sie genauso wie beim Fahrunterricht, also wenn Sie in die Fahrschule gehen, haben Sie noch keinen Führerschein, aber da ist es auch das Ziel. Ich mache die Fahrschule nicht einfach nur so zum Spaß, sondern ich will ja auch dann die Fahrprüfung machen. Den Börsenführerschein, den lesen die meisten, entweder ganz oder teilweise, die Testaufgaben werden ganz oder teilweise gelöst. Aber es gibt immer wieder Leute, die machen dann auch die Börsenführerscheinprüfung. Und da ist im Börsenführerschein hinten so eine Probe drin mit 4 Seiten, da melden sich welche an. Den kann man online machen, den kann man auch normal print machen, geht alles. Okay. Und dann, wenn man schickt man mir die Blätter entweder online oder print, dann korrigiere ich das. Und dann kriegt man super Punkte.
Christiane, du kannst also mitmachen.
Man kann mitmachen.
Super.
Und es gibt 140 Punkte. Und wenn man jetzt hervorragend hat, also die Super 1, das wäre in der Beamtenbeurteilung HD hervorragend, das gibt es beim Börsenführerschein auch, dann kriegt man 2 schöne Urkunden praktisch, eine extra Ehrenurkunde und noch eine normale, auch mit dem Ergebnis. Und soweit man die bestanden hat, kriegt man halt eine normale Urkunde. Und das sage ich immer, bei der Bewerbung könnt ihr ruhig die Börsenführerscheinprüfung mit beilegen. Nicht damit ihr eure Arbeitgeber seht, ihr könnt Aktien, sondern damit der Arbeitgeber sieht, guck mal an, die macht jetzt nicht nur Freizeit, sondern die macht auch jetzt in ihrer Freizeit was, wo man was lernen kann, wo ich unternehmerisch denken kann, wo ich mich richtig reinbeiße. Nicht? Und von dort her ist so eine Börsenführerschein für junge Leute immer auch ein Pluspunkt bei jeder Bewerbung.
Liebe Frau Sander, mich würde mal wirklich interessieren, wie sieht so ein ganz, ganz normaler Tag bei Ihnen aus? Wir haben vorhin schon erfahren, Sie stehen sehr, sehr früh auf. Dann auch in dem, wie wir es jetzt erfahren, wie Sie die Märkte auch immer natürlich im Blick haben und auch gucken, wie entwickeln sich die Kurse. Gibt es so einen wirklichen Ablauf, der sich bei Ihnen von Montag, Dienstag, Mittwoch immer wieder wiederholt?
Ja, wiederholt sich nicht, sehen Sie ja heute.
Ne? Das ist eine Ausnahme, ja.
Ja, aber so diese Ausnahmen sind ja oft. Nicht? Also allein im Juni habe ich schon gesehen, da bin ich zweimal im Monat 4 Tage in Berlin. Nicht? Da läuft es dann ganz anders, weil ich Hochschulvorträge habe. Dann habe ich auch noch im Juni 4 Vorträge beim Banken. Also an diesen vielen Tagen läuft schon mal alles anders.
Aber wie schaffen Sie es dann, die Aktien immer im Blick zu haben? Oder ja, haben Sie ein Handy, wo Sie permanent rein?
Nein, also ich sage mir, wenn ich jetzt unterwegs bin, wie jetzt hier in Leipzig, dann denke ich gar nicht daran, an der Börse zu handeln. Da konzentriere ich mich allein auf das, was geschieht. Dann geht der Handel mal weg. Und ich bin ja trotz meiner ganzen Begeisterung jetzt nicht süchtig. Ja. Nicht? Also ich kann dann auch Tage ohne Börse auskommen und konzentriere mich, also auch in Wien ist weit und Hamburg und jetzt auch Meran, da nehme ich gar nicht irgendein Handy mit und mache dann Börsenhandel. Da konzentriere ich mich auf Interviews und auf Sonstiges. Aber wenn jetzt ein normaler Alltag ist, dann stehe ich auf im Sommer um 4, im Winter kann es auch mal 5 sein, aber heute war es auch wieder 3:30, da habe ich schon Korrekturen gemacht für ein neues Buch. Okay, und wenn ich jetzt zu Hause bin, mache ich gleich mal den Computer an, der steht auch neben meinem Bett und dann gucke ich, was sind da für Interviews da, nicht Interviews, sondern E-Mails, dann beantworte ich die und so weiter. Und wenn es dann so 5:45 ist, dann kommen die Zeitungen, dann sage ich so, jetzt esse ich was und zwar immer gesundes Müsli, frisches Obst und Knuspermüsli und Milch rein und einen Kaffee
kein
dazu.
Zucker, ne?
Nein, Zucker ja. Mal gar nicht. Und dann...
Deswegen sind Sie auch so schlank, ne?
Ja, gut.
Also, das ist schon.
Schlank bin ich nur deswegen, weil ich mich auch nicht immer satt esse. Und oft habe ich auch gar keine Zeit zum Sattessen. Nicht? Also heute zum Beispiel habe ich natürlich hervorragend
Wir
im
haben
Hotel
noch
gegessen.
Da. Sie dürfen gerne nachher zuschlagen, Frau Sandra.
Also ich habe gleich um 6 Uhr gefrühstückt und seitdem habe ich jetzt auch nichts gegessen.
Dann schlagen wir anschließend nochmal zu.
Und dann esse ich natürlich heute noch irgendwas, aber es ist dann oft so, dann sind Interviews oder dass ich dann eben auch mal nur mit 2 Mahlzeiten aufkomme. Generell esse ich aber sehr gern. Aber der normale Tag wird dann so aussehen, dass ich eben frühstücke, dann mache ich ein Buch weiter oder eine Börsenkolumne oder eine Serie oder ein Interview. Und wenn ich kann, mache ich dann noch Sport. Früher bin ich fast jeden Tag im Fitnessstudio. Mache ich jetzt seit einem Jahr mit den vielen Vorträgen nicht mehr. Aber ich sage, ich mache auf jeden Fall Rennrad.
Toll.
5 Minuten hartes Training. Dann gehe ich in den Keller. Dann mache ich am Seil einige Übungen, dann spiele ich Fußball. Wenn ich den eigentlich ins Tor treffe, muss ich auch noch 5 Mal extra machen.
Aber es war schon
so.
Immer so bei Ihnen, ne?
Ja, ja.
Auch als Kind. Sie waren ja Hockeyspielerin, auch erfolgreich.
Woher nehmen Sie die ganze Energie?
Ja gut, ich habe wahrscheinlich so etwas wie so ein Erfinder, ein Entdecker-Game. Und wahrscheinlich auch wenig Schlafen, Hunger. Also ich schlafe nie viel.
Wie viele Stunden am Tag?
Also im Bett liege ich überhaupt nie mehr als 5 Stunden und wenn ich davon 3 schlafe, kann ich zufrieden sein.
Okay.
Also habe ich wahrscheinlich so ein komisches Gen.
Das war schon immer so bei Ihnen?
Ja, das war schon immer so und das ist jetzt, wenn ich allein lebe, natürlich sehr praktisch, weil ich unendlich lange arbeiten kann. Ich habe überhaupt kein Problem mit 82 Jahren jede Woche 100 Stunden zu arbeiten, wo die Gewerkschaft schon längst sagen würde, ich muss schon 10-mal gestorben sein.
Stimmt.
Bin ich ja nicht. Aber mit Familie ist es nicht immer leicht. Da musste ich also auch große Rücksicht nehmen. Und wenn mein Mann nicht gestorben wäre, würde es so ein Leben, wie ich heute führe, auch nicht gehen.
Okay. Sind Sie eigentlich stolz auf sich?
Stolz würde ich nicht sagen. Ich bin zufrieden und ich freue mich. Da, vor allen Dingen, ich bin jetzt auch dankbar. Ich bin sogar demütig und sage, du kannst ruhig Krebs haben. Du kannst auch nächstes Jahr tot sein. Das ist alles kein Grund zur Trauer. Für dieses Leben, was ich jetzt habe, dass es mir vergönnt ist, in meinem Alter noch was zu verändern, zu bewegen, dass ich Menschen erreiche. In jedem Alter, da bin ich richtig dankbar. Und da bin ich nicht unbedingt stolz, sondern dankbar und auch demütig und sage, ich kann mit dem, dass ich mich engagiere, auch einiges es wieder zurückgeben. Und ich möchte jeden Menschen dazu bringen, auch vernünftig zu sparen. Ich möchte nicht, dass Menschen nur, weil sie es versäumen und weil sie ängstlich sind, nachher in Altersarmut geraten, dass sie auf Grundsicherung angewiesen sind. Und jeder, der da möchte, da möchte ich was tun. Natürlich kann ich jetzt nicht eine E-Mail beantworten mit 30 Fragen und dann heißt es noch, im Anhang finden Sie mein Depot.
Passiert das, ja?
Sowas. Ja, leider. Und wenn ich dann sage, also bitte, das geht nun mal wieder nicht, dann sagt mancher, sehe ich ein, mancher sagt, also ich habe erwartet, eine Börsenoma hat für mich auch 2 Stunden Zeit. Sage ich, das geht natürlich auch nicht.
Ja, das ist ein bisschen vermessen, ne?
Auch ja, würde ich auch mal sagen.
Zu wollen, ja. Sie sagen ja selber, Sie sind nicht wirklich stolz auf sich, aber demütig und dankbar. Also ich muss sagen, ich hatte jetzt wirklich Gänsehaut bei dem, was Sie erzählt haben. Das ist Wahnsinn. Und ich hoffe wirklich, dass es so viel wie möglich auch Leute hören, wie Sie mit Ihrem Leben zufrieden sind und in welcher Dankbarkeit Sie jetzt durchs Leben gehen, aber aufgrund Ihrer Entscheidungen im Leben und Ihrer Motivation und Ihrem Willen und Tun. Das muss man ja auch wieder immer sagen, ne? Weil die leichtere Variante wäre ja zu sagen, ach, mir geht's gerade nicht gut und es gibt immer irgendwie etwas, was man sagen kann, warum es so nicht ist, aber Sie sagen, ich gehe immer vorwärts. Ne? Also das ist schon wirklich auch eine ganz, ganz große Motivation, die Sie hier weitergeben. Waren Ihre Eltern eigentlich damals stolz auf Sie als Kind? Das
Nein.
würde mich noch interessieren.
Also vielleicht noch mein Vater, weil der gesagt hat, du hast sowas wie ich, ein Erfinder und ein Decker gehen. Mein Vater hatte immerhin Doktortitel und 3 Diplome, der war wirklich klug. Der hatte auch seine Mängel, aber wie gesagt, für mich ein guter Vater. Da war ein gewisser Stolz da, aber andererseits hat er auch meine Schwestern viel lieber gemocht als mich, weil die eben modebewusst waren, die waren schön, die waren eitel. Von dort her war mein Vater so stolz auch nicht auf mich. Allerdings hat er in der Hochzeitszeitung geschrieben, und fragst du mich, was kann sie nicht? Ich mache einen Strich, ich weiß es nicht.
Wow.
Dagegen meine Mutter war gar nicht stolz auf mich. Als Baby hat die immer gemeint, ich wäre doof und hat dann geschrieben, Dummerle. Und dann später war ich dann auch nicht so mit Mutterkreuz und das ganze Getue mit dem Hitler war mir zuwider. Und dann wollte sie, dass man Ballett macht oder Schlittschuh läuft, aber ja nicht Hockey spielt und bessere Noten hat als die Söhne schon mal gar nicht. Also ich bin immer missachtet worden für Leistungsprinzip und wenn ich meine Einsen geschrieben habe, dann bin ich auch missachtet worden, dann habe ich das einzige Mal richtig bewusst gelogen, dass ich gesagt habe, geschrieben habe, jetzt habe ich in dieser Prüfung eine 4 gemacht und das war das einzige Mal, dass sie mich abgeholt hat und in den Arm genommen hat.
Ehrlich?
Ja.
Man war als Mädchen eben einfach nicht viel wert, ne?
Eben, es war so, außer im Klavierspielen. Mhm. Also da habe ich Pluspunkte geholt. Klavierspielen habe ich auch in so einem Klavierkonzert in der DDR beim Jugend musiziert, durfte ich das Finale spielen, eine Bachfuge. Das war was.
Das muss aber schon ordentlich gewesen sein.
Ja, warum? Ich habe jeden Tag 3 bis 4 Stunden geübt und das habe ich geliebt. Und meine Klavierlehrerin habe ich heiß und innig geliebt. Das war eine russische Baronesse. Die hat mir dann auch immer Stunden umsonst gegeben. Und in diesen 3 bis 4 Stunden musste ich keine Hausarbeit machen.
Herrlich.
Und Hausarbeit habe ich gehasst und das tue ich heute noch.
Sie sind auch Ihr eigener Kraftquell, ne? Ich glaube, das ist es. Sie holen alles aus sich. Also eine Zufriedenheit, eine Dankbarkeit, eine Motivation, ein nach vorne streben. Sie sind alles in sich vereint.
Ja gut, also ich habe natürlich auch Probleme. So, durch den Krebs so Schmerzen, das kenne ich, dass man dann oft auch riesige Schmerzen hat und sagt, ja, da musst du durch, sei froh, dass das andere wenigstens klappt. Da kannst du dann auch nicht jammern, jaulen, sondern musst sagen, es ist nicht möglich, dass jemand im Leben nur schöne Seiten hat. Du musst auch mal für irgendwas bezahlen, vielleicht auch, dass du dann fast nie zum Arzt gehst und dass du da gar keine Regel einhältst, dann musst du auch mal bestraft werden. Und wenn das dann so ist, nehme ich das auch hin.
Haben Sie irgendetwas, was Sie gerne dringend weitergeben möchten, um das mal so zu sagen?
Also ich möchte mal weitergeben, gerade weil ich ja nun als Börsenexperte gilt, also die Börse ist jetzt kein Kinderspielplatz und die Börse ist auch keine Zockerwiese, aber wenn ihr diszipliniert nicht, euch eine Langzeitstrategie aufbaut und auch Bücher liest. Nicht nur mal, ja, ich habe das gekauft und dann liegt es in der Ecke rum, sondern dass ich dann auch was lese, dass ich mich weiterbilde und das, was ich dann mache, dass ich das durchziehe. Nicht sag, ach ja, das, jetzt haben wir einen Crash, also mache ich lieber was anderes, sondern dass man dann auch zielstrebig und beharrlich das durchgeht, auch wenn mal schlechte Zeiten sind. Also diese Zielstrebigkeit und auch die Bereitschaft, dass ich Fehler machen darf, aber ich muss einfach aus Fehlern wieder was Besseres machen, dass ich sage, der Fehler gilt dafür, dass ich überprüfe, was kann ich besser machen. Und den gleichen Fehler darf ich nicht zweimal machen. Und das, was ich verspreche, das muss ich unbedingt einhalten.
Super.
Nicht? Das sind die Sachen. Richtig. Und das habe ich auch meinen Kindern gesagt. Also ihr könnt auch mal eine schlechte Note machen, dann helfe ich euch. Aber lügen dürft ihr nicht, auch keine Notlügen.
Frau Sander, wir sagen Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.
Recht herzlichen Dank.
Definitiv eine Motivation.
Ja, die sind für mich genauso eine Motivation. Und wenn ich dann sehe, wie kreativ, selbst so ein alter Dackel wie ich darf ja mal ihre Jacke anziehen und sieht dann
und
noch ganz
die steht aus. Die steht Ihnen wie verrückt. Zu sehen alles bei uns auf der Website und natürlich auch auf Instagram und Facebook. Dankeschön.
Danke.
Okay, danke.
Blondhörig, die Lifestyle-Show von der Ladies Academy mit Bräuninger, Waterdrop, Kaminlicht.de, von Zucker, Music and More, Veranstaltungstechnik, Join Urban Music, Sings Lifestyle und Hensten.